Assekurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata Podcast. Mein Name ist Rainer Will. Ich bin in der Geschäftsführung der Rating Agentur beschäftigt. Und heute ist bei mir Lars Herrmann, Bereichsleiter bei Assekurata. Herzlich willkommen, Lars.
Dankeschön, Rainer.
Ihnen ja auch schon bekannt durch viele andere Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, und unser Experte zum Thema Lebensversicherung. Wir wollen heute über das Thema Zinswende sprechen. Sicherlich sehr gravierend auch für die Lebensversicherer, gerade für die Lebensversicherer. Wo stehen wir gerade? Welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Und wie hat das auch schon auf die Lebensversicherer gewirkt? Das ist unser Thema heute. Warum sind die Zinsen am Kapitalmarkt eigentlich so wichtig für die Lebensversicherer, Lars?
Ja, das Geschäftsmodell Lebensversicherung und auch das Produkt Lebensversicherung, wenn man es mal als klassisches Altersvorsorgeprodukt betrachtet, ist eben darauf ausgelegt, dass man sehr langfristige, planbare Erträge und Überschussbeteiligungen bekommt. Auch die Überschussbeteiligung der Kunden ist eben im Wesentlichen eine Zinsüberschussbeteiligung. Und auch das Bilanzmodell und die Kapitalanlagen der Lebensversicherer sind eben sehr stark auf Zinspapiere ausgelegt. Es gab viele Jahre so ein bisschen die Faustformel 90-10. 90% der Kapitalanlagen der Lebensversicherer sind eben in Anleihen, in festverzinsliche Papiere investiert. Und der Rest ist dann eben, verteilt sich so ein bisschen auf Aktien, auf Immobilien und andere Substanzwerte, realwertorientierte Anlagen. Das gilt mittlerweile nicht mehr. Also die Lebensversicherer haben schon in der langen Niedrigzinsphase, die wir alle erlebt haben, ein Stück weit umgeschichtet. Wenn man mal das Jahr 2021 so ein bisschen als Ende der Niedrigzinsphase nimmt, waren aber immer noch 80% der Kapitalanlagen der Branche im Durchschnitt in Festverzinser investiert. Insoweit immer noch eine sehr zinsfokussierte Kapitalanlage.
Ja, wenn das 2021 noch der Fall war, also ich sag mal 80% rund in festverzinslichen Wertpapieren, da stellt sich schon die Frage, warum hat man das nicht viel früher, also ich sag mal schon in der Niedrigzinsphase begonnen, den Umschichtungsprozess in Gang zu setzen? Also warum hat das so lange gebraucht?
Ja, die Lebensversicherer haben es schon versucht, aber du musst auch bedenken, die Kapitalanlagen der Lebensversicherer sind sehr langfristig ausgerichtet. Wenn du allein das Volumen mal nimmst der Anlagen der deutschen Lebensversicherer, da sprechen wir über roundabout 1 Billion Euro, die am Kapitalmarkt angelegt sind. Und die kann man eben nicht von heute auf morgen einfach drehen. Denn ich kann ja als Kapitalanleger nur das Geld anlegen, was entweder frisch reinkommt über Prämien der Kunden oder über das, was am Kapitalmarkt entsprechend frei wird, also Anlagen, die auslaufen oder die ich verkaufe und dann Geld zum Anlegen habe. Insoweit ist das ein sehr, sehr langfristiger Prozess. Man kann auch sagen, ein großer Tanker, den die Branche da bewegen. Und es kommt ein anderer Punkt dazu. Die Lebensversicherer waren auch durchaus darauf bedacht, ihre Bilanzen ein Stück weit zu schützen. Denn die Solvenzquoten waren in der Niedrigzinsphase zumindest bei einigen Anbietern doch sehr niedrig. Und um die Solvenzquoten zu stützen, empfiehlt es sich eben dann langfristige festverzinsliche Wertpapiere zu kaufen, weil ich die mit weniger Kapital unterlegen muss in dem Solvency-Modell, als wenn ich jetzt beispielsweise massiv in Aktien investiere.
Jetzt hat ja diese Zinsphase, diese Niedrigzinsphase erheblich lang gedauert. Also wir haben 15 Jahre eigentlich einen fallenden Zins erlebt und jetzt eine sehr rapide Wende. Da stellt sich natürlich schon auch die Frage, bevor wir, ich sag mal, auf die Auswirkungen der Zinswende zu sprechen kommen, wie sind die Lebensversicherer eigentlich durch diese lange Periode der niedrigen Zinsen hindurchgekommen? Also wie war ihre Startsituation oder die Ausgangssituation vor der Zinswende?
Ja, also die Lebensversicherer sind, glaube ich, wenn man mal zurückblickt, natürlich sehr unterschiedlich, aber wenn man als Branche mal drauf schaut, schon mit einem blauen Auge durch das Niedrigzinsumfeld gekommen, weil eben auch sehr frühzeitig erkannt wurde, und zwar nicht erst in den Jahren, wo der Zins dann extrem niedrig war, sprich so 2016, 17, 18, 19, sondern schon viel früher, dass wir einen sehr starken Zinstrend nach unten haben. Dass also die alten Zinsen, die ich noch in den 80er, 90er, Anfang 2000 bekommen habe, so nicht mehr zu erzielen sind am Kapitalmarkt. Und dann gab es verschiedene Reaktionsmuster. Das eine war eben, hatte ich gerade schon angedeutet, unter Solvency II eben die Solvenzquoten sehr stark im Auge zu behalten. Und es gab in den HGB-Bilanzen noch ein ganz wichtiges Instrument, die sogenannte Zinszusatzreserve, die schon recht früh aufgebaut wurde, nämlich seit 2011. Das ganze Instrument ist so ein bisschen gedacht, es gibt ja so ein Sprichwort, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und so ist diese Zinszusatzreserve auch gedacht gewesen, dass man eben frühzeitig schon einen Reservetopf in den Bilanzen aufbaut, um eben sich gegen den Fall zu schützen, dass ich womöglich irgendwann nicht mehr genug Erträge habe, um meine Leistungsverpflichtungen gegenüber den Kunden dann auszuzahlen. Das war wichtig, es war aber auch keine Selbstverständlichkeit, denn das war ein Instrument, was dann mit zunehmend extrem niedrigen Zinsen auch sehr teuer wurde. Die Branche hat dann schlussendlich knapp 100 Milliarden Euro in diese Zinszusatzreserve einzahlen müssen. Wenn man es mal vergleicht mit dem Eigenkapital, das Eigenkapital ist ungefähr 20 Milliarden Euro über alle Anbieter. Das heißt, es steckt dann ja zum Ende der Niedrigzinsphase das Fünffache des Eigenkapitals rechnerisch in der ZZR. Und das war schon ein Kraftakt, den die Lebensversicherer dann auch gespürt haben in ihren Überschüssen, den aber auch die Kunden gespürt haben. Also das haben wir ja auch beobachten dürfen, dass die Überschussbeteiligungen über die Jahre stark gefallen sind und längst nicht mehr so hoch sind wie früher, 4% und mehr Überschussbeteiligung. Das ist lange her, dass es das für die Kunden mal gab. Wir waren am Ende dann irgendwo um die 2% im Marktdurchschnitt an laufender Verzinsung.
Ja, das ist so ein bisschen Trade-off zwischen der Sicherheit, dass die Garantien über die ZZR gestellt werden können dauerhaft und man gleichzeitig dann, ich sag mal, weniger Überschüsse zur Verfügung hat, die man an den Kunden dann ausschütten kann. Also insoweit dreht sich das ja jetzt vielleicht. Ja, wir haben einen Zinsanstieg, inflationsgetrieben. Das gibt neue Anlagemöglichkeiten. Jetzt müssten doch die Versicherer eigentlich von diesem, ich sag mal, Zinsanstieg profitieren und damit gegebenenfalls auch die Kunden.
Ja, also erstmals hat sich wirklich massiv gedreht durch den doch unerwartet und dann sehr rapide angesprungenen Zins, hat sich auch die Situation der Lebensversicherer schon radikal verändert, kann man sagen. Schauen wir auf das Thema Solvency, da sieht man es sehr unmittelbar. Die Solvenzquoten der Lebensversicherer sind ja vielfach eben auch sehr stark von der Zinsentwicklung abhängig. Da haben wir einen deutlichen Anstieg jetzt in den Bilanzzahlen 2022 sehen können. Wir sind jetzt im Durchschnitt der Branche bei über 500%, wenn man das mal abgleicht, Mindestanforderung 100%, jetzt schon über 500, dann sieht man eben, was der Zins auch in der Solvenzsituation für einen Hebel hat. Und selbst ohne Übergangsmaßnahmen war ja ein Thema, wo einige Anbieter auch von profitieren konnten über die Niedrigzinsjahre. Selbst ohne Übergangsmaßnahmen ist die Branche schon bei ungefähr 300%. Also Solvency ist kein Problemfall mehr für die Branche im Moment. Und so ein ähnliches Bild zeichnet sich dann auch bei der Zinszusatzreserve ab. Da hat man ja über viele Jahre nur noch irgendwie gerechnet, wie viel kommt da eigentlich zusammen und wie lange muss man das Ganze noch auffüllen und schafft das eigentlich jeder Anbieter? Auch da hat sich die Situation massiv geändert, denn 2022 konnten sogar schon die ersten Mittel aufgelöst werden aus der Zinszusatzreserve. Also ich hatte gesagt, wir waren bei knapp 100, genau genommen 96 und jetzt konnten schon die ersten 4 Milliarden aufgelöst werden aus der ZZR. Insoweit auch da ein Thema, wovon die Branche deutlich profitiert. Aber, es gibt eben auch ein großes Aber, diese Zinszusatzreserve über die Jahre wurde eben in großen Teilen über Bewertungsreserven finanziert. Also Reserven, die auf den festverzinslichen Anlagen lagen, weil die Zinsen so niedrig waren und entsprechend die Anleihen, die die Lebensversicherer im Bestand hatten, massiv an Wert zugenommen haben. Und jetzt haben wir auch da das ganz umgekehrte Bild. Die Marktwerte der Anleihen in den Portfolien der Lebensversicherer sind deutlich abgesackt. Und wir haben jetzt keine Bewertungsreserven mehr, also keine positiven stillen Reserven. Wir haben jetzt massiv stille Lasten in den Bilanzen von Ende letztes Geschäftsjahr, Ende 2022 waren es über 100 Milliarden Euro an stillen Lasten. Also insoweit echt ein Thema, das man unter Beobachtung halten sollte.
Ja, lass uns da ein bisschen genauer drauf eingehen. Also inwieweit stille Lasten, also negative Bewertungsreserven, ein Problem für Lebensversicherer darstellen können. Sind da bestimmte Konstellationen vorstellbar, wo das zum Problem wird? Ist das ein grundsätzliches Problem für die Kapitalanlage, ich sag mal, aber auch für die Sicherheit der Unternehmen?
Ja, also erstmal muss man sagen, die Situation ist sehr unterschiedlich zwischen einzelnen Anbietern. Es gibt auch noch Unternehmen, ungefähr eine Handvoll, die ist gar nicht von den stillen Lasten betroffen. Die haben also noch positive Bewertungsreserven. Es gibt auf der anderen Seite Anbieter, die haben sehr hohe stille Lasten in den Büchern. Insoweit muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht verallgemeinert. Aber grundsätzlich hat die Branche einen großen Vorteil, denn die stillen Lasten müssen nicht zwangsläufig abgeschrieben werden. Das heißt, man kann mit den stillen Lasten erstmal weiter leben. Nämlich immer dann, wenn die Lebensversicherer eine Anleihe bis zur Endfälligkeit halten wollen und wenn die Anleihe auch eine gewisse Kreditqualität besitzt. Das heißt, dann bin ich nicht verpflichtet als Lebensversicherer, die Last dann eben auch zu realisieren und dann den Verlust hinnehmen zu müssen, sondern ich kann mit der stillen Last erstmal weiterleben, sodass es nicht zu einem existenziellen Problem wird. Das Ganze kann sich natürlich verschärfen, wenn ich dann doch irgendwo die Liquidität benötige, zum Beispiel, weil ich große Auszahlungen habe über naja, Einmalbeiträge, die abgehen, oder auch wenn mein Storno deutlich ansteigt. Also wenn Kunden ihr Geld unerwartet haben möchten und ich dann die Liquidität aus meiner Kapitalanlage brauche, dann kann es natürlich passieren, dass ich dann zähneknirschend doch die stillen Lasten teilweise realisieren muss und dann den Verlust hinnehmen muss. Insoweit ist das ganze Thema Wachstum, Storno, Stabilität für uns eins, wo wir sehr stark im Moment auch drauf schauen. Und was man auch sagen muss, die stille Last ist im Normalfall kein existenzielles Problem für die Lebensversicherer, aber schränkt natürlich schon die Flexibilität ein in meiner Kapitalanlagesteuerung. Denn wir hatten über den Zinsanstieg, die Zinswende ja gesprochen, aber ich muss natürlich, wenn ich von den höheren Zinsen profitieren möchte als Anbieter, muss ich natürlich irgendwo auch Kapital am Kapitalmarkt anlegen. Wenn ich aber die stillen Lasten nicht auflöse, sondern sie aussitze, dann habe ich das Kapital nicht frei zum Anlegen. Insoweit ist, naja, ist die Frage, wie schnell komme ich eigentlich in mein Kapitalanlageportfolio an den höheren Zins, ist eben sehr stark auch abhängig von den stillen Lasten. Und man kann es auch ein bisschen größer noch denken, wenn man das ganze Thema Nachhaltigkeit und Transformation der Deckungsstöcke mal denkt. Also Lebensversicherer möchten ja auch in andere, in nachhaltige Assets dann umschichten. Dann können die stillen Lasten da schon ein Stück weit zur Bremse werden. Denn ich kann ja nur dann tatsächlich umschichten, wenn ich eben auch die Möglichkeit habe, das Geld am Kapitalmarkt anzulegen.
Ja. Jetzt versucht die Notenbank ja über ihre Geldpolitik, also gerade auch über den Anstieg des Zinses. Wir sind bei 4,25% jetzt EZB-Zins im Moment, ein Stück weit dämpfend auf die Konjunktur zu wirken, sodass also auch die Preise wieder zurückkommen und man, ich sag mal, diese hohen Inflationsraten wieder auf ein erträgliches Maß von Roundabout-Ziel ist ja immer so um die 2% halt zu bringen. Das bedeutet aber auch, das ist ein Einfluss auf die Konjunktur und damit auch auf das Wachstum. Hat das auch Auswirkungen auf die Lebensversicherung oder auf die Lebensversicherer? Siehst du, ich sag mal, eben auch eher positiv oder pessimistisch, was das Thema Lebensversicherungswachstum angeht in die Zukunft?
Ja, also das merken die Lebensversicherer natürlich schon. Wir haben eine gewisse konjunkturelle Unsicherheit. Im Moment, das Bruttoinlandsprodukt ist ja schon deutlich zurückgegangen. Die Sparquoten in der Bevölkerung gehen in den letzten Jahren dann doch sehr deutlich zurück. Wir haben das Thema hohe Inflation, du hast es angesprochen. Das heißt, die negative Realverzinsung, die ich eben in Altersvorsorgeprodukten und damit eben auch in der Lebensversicherung habe. Insoweit sind das alles keine richtig guten Argumente, die das Wachstum jetzt ankurbeln der Branche. Allerdings muss man sagen, das Wachstum gegen laufenden Beitrag ist nach wie vor erstaunlich stabil. Wo man schon deutliche Effekte sieht, ist beim Einmalbeitragsgeschäft, insbesondere beim kurzfristigen Einmalbeitragsgeschäft. Darüber ist ja die Branche sehr stark gewachsen. Ich erinnere mich noch an das Geschäftsjahr 2019 war es, glaube ich, wo die Branche im Prinzip sehr viel Einmalbeitragsgeschäft auch geschrieben hat. Da sind die Gesamteinnahmen in der Branche in einem Jahr von 90 Milliarden auf 100 Milliarden Euro ungefähr gestiegen. Aber wir haben jetzt die Situation, dass wir nach unseren Prognosen, wenn man dieses Jahr auch noch mit reinrechnet, im Grunde wieder bei den 90 ankommen. Und die Differenz ist genau das Einmalbeitragsgeschäft, was dann von den Kunden wieder abgezogen wird, weil natürlich auch die Wettbewerbssituation jetzt eine andere ist. Ich bekomme bei Banken für kurzfristige Anlagen, sei es am Geldmarkt, Tagesgeldkonto oder auch kurzfristige Zinsanleihen bei Banken, dann einen deutlich höheren Zins natürlich, als ich ihn in der Niedrigzinsphase bekommen habe.
Ja, das klassische Lebensversicherungsgeschäft ist ja gerade das, was so geprägt ist, ich sag mal, durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zur Absicherung eben auch der Garantien in den Altbeständen. Aber ich sag mal, mit der Zinsentwicklung, dem Niedrigzins, hat sich ja auch das Neugeschäft ein Stück weit verändert. Zum Glück sind die Börsen ja jetzt relativ gut gelaufen und im Moment noch zum Teil auf Höchstständen, wenn ich mal an den DAX denke. Profitieren davon auch die Lebensversicherer ein Stück weit in den laufenden Beiträgen, gerade ich sag mal über das Thema fondsgebundene Lebensversicherung?
Ja, also da kann man das schon sehen. Natürlich, wenn ich über fondsgebundene Produkte Altersvorsorge betreibe, dann profitiere ich dann natürlich auch als Kunde von den Aktienmarktentwicklungen. Die Lebensversicherer selber profitieren relativ wenig von den aktuellen Börsenentwicklungen. Umgekehrt würden sie auch nicht großartig leiden, wenn die Börsen dann mal deutlich nach unten gehen. Das liegt eben daran, weil Aktien alles andere als eine favorisierte Assetklasse bei den Lebensversicherern sind. Das ist also eher so, dass Lebensversicherer dann in langfristige Anlagen investieren, sei es im Immobilienbereich oder auch im Bereich Infrastruktur. Spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Denk an das Thema erneuerbare Energien als Beispiel, wo entsprechend auch langfristige Anlagen getätigt werden. Aber, und das ist ganz spannend, im Moment auch ein Stück weit wieder Rolle rückwärts. Also wir beobachten, dass viele Lebensversicherer jetzt auch wieder stärker in festverzinsliche Anlagen investieren. und das, was es jetzt an Kapitalmarkt und höheren Zins eben gibt, auch mitzunehmen. Insbesondere so in den mittleren Laufzeitenbereichen, so 8, 9, 10, 11 Jahre. Da bekomme ich zum Beispiel für eine ganz konservative, langweilige deutsche Staatsanleihe auch schon wieder über 2,5%. Und das ist auch eine Form, wie die Lebensversicherer dann ihre Bilanz wieder ein Stück weit aufpäppeln wollen, indem sie dann eben den höheren Zins auch wieder vereinnahmen und ihr Portfolio damit stützen.
Ja, das zwingt geradezu die Frage nochmal herbei, wenn sozusagen die Bilanzen aufgepäppelt werden können, inwieweit profitiert dann am Ende da auch der Kunde? Ich sag mal, gerade in den klassischen Verträgen, die ja lange Zeit über die Niedrigzinsphase hinweg keine sehr schönen Überschussbeteiligungen erhalten haben, immerhin, ich sag mal, aber Garantiezinsen, die über dem aktuellen Kapitalmarkt waren, dennoch die Hoffnung, die stirbt zuletzt irgendwie auch auf höhere Überschussbeteiligungen. Wie ist da deine Aussicht und Prognose?
Ja, sie profitieren, aber ich würde mal sagen, es ist ein langer Weg. Also wir hatten ja Anfang des Jahres ja ausführlich auch darüber berichtet im Rahmen unserer diesjährigen Überschussbeteiligungsstudie. Da ist ja die Überschussbeteiligung schon ein wenig gestiegen. Ich kann mich noch erinnern von irgendwo 2,15 auf 2,25 im Schnitt. Also ein kleiner Schritt ist gemacht, aber natürlich weit von den Überschussgrößen entfernt, die wir in früherer Zeit mal hatten. Und auch weit davon entfernt, was im Moment im Zinsbereich an den Kapitalmärkten passiert. Und das liegt eben daran, dass ich als Kunde nicht unmittelbar von den Zinsen am Kapitalmarkt profitiere, weil, das hatte ich ja eingangs gesagt, weil eben die Überschussbeteiligung eine sehr langfristige ist, eine langfristige geglättete. Deswegen profitiere ich auch nicht unmittelbar immer von dem, was am Zinsmarkt passiert. Wir hatten ja eben festgestellt, die Lebensversicherer unter dem Strich profitieren sie von der Zinswende. Aber auch das ist ein langfristiger Prozess. Wir haben die stillen Lasten, wir haben auf der anderen Seite die Zinszusatzreserve, die frei wird. Aber auch das ist ein langer Weg. Die Zinszusatzreserve wird, wenn der Zins jetzt nicht wieder deutlich abstürzen sollte, wird auch das ein Prozess sein, der wird bis Ende 2030er Jahre, vielleicht sogar bis in die 2040er Jahre dauern, bis dann die Zinszusatzreserve auch wieder abgebaut ist. Insoweit ist das ein langfristiger Vorteil für die Kunden, aber es bedarf eben auch Durchhaltevermögen. Und was man auch sagen muss, die Überschussbeteiligung ist ja auch mittlerweile eher ein Thema für Bestandskunden, die natürlich darauf hoffen und davon profitieren, wenn die Überschussbeteiligung steigt. Im Neugeschäft haben sicher, auch das ist irgendwo eine Quintessenz aus der extremen Niedrigzinsphase, im Neugeschäft spielen ja mittlerweile deutlich andere Produkte eine Rolle, gerade auch stärker in Richtung Kapitalmarktorientierung und fondsgebundene Produkte eben.
Ja, vielen Dank, Lars. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. Das Thema Zinsen und Lebensversicherung wird uns, ich sag mal, in diesem Dauerlauf sicherlich weiter beschäftigen und gibt uns sicherlich nochmal Möglichkeiten, darauf zu sprechen zu kommen. Ja, lieben Dank.
Sehr gerne. Danke.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie auch unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Rainer Wille.